Wir schlagen auf miteinander Kolosserbrief Kapitel 1, die Verse 14 bis 20. Man könnte den Abschnitt überschreiben, Jesus ist immer noch größer. Kolosser 1, 14 bis 20. Wir haben hier eine der kürzesten und aussagekräftigsten Zusammenfassungen dessen, was Jesus ist und was er vollbracht hat. Dort im Kolosser Kapitel 1, Vers 14 bis 20. In diesem haben wir die Erlösung, nämlich die Vergebung der Sünden. Er ist ja das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn durch seine Vermittlung ist alles geschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare wie das Unsichtbare. Mögen es Throne oder Herrschaften, Mächte oder Gewalten sein, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen worden. Und er steht über allem, und das ganze Weltall hat in ihm seinen Bestand. Ferner ist er das Haupt seines Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, er, der in allen Beziehungen den Vorrang haben sollte. Denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen und durch ihn die ganze Welt mit sich zu versöhnen, nachdem er durch sein am Kreuz vergossenes Blut Frieden gestiftet hat, durch ihn zu versöhnen, sowohl das, was auf der Erde, als auch das, was in den Himmeln ist. Soweit. Kolossee lag ja an dem berühmten Lykos-Fluss, etwa 200 Kilometer inland von Ephesus entfernt. Und es war eine Stadt an der berühmten Handelsstraße, die den römisch-griechischen Kulturbereich mit dem persischen Kulturbereich verbunden hat. An dieser Straße lagen eine Reihe von Städten, die im Neuen Testament vorkommen. Ephesus, Laodicea, Kolossee oder Antiochien oder Ikonium oder Lystra oder Derbe oder Tarsus bis Mesopotamien und Persien. Und die drei Städte, Laodicea, Kolossee und Hierapolis, die lagen ganz eng beieinander. Dieses Tal war sehr berühmt damals, denn dort wurde die tiefschwarze Wolle von Lykos gewonnen. Sie war sehr berühmt und begehrt, besonders bei den reichen Leuten, die sich's leisten konnten. Denn die schwarzen Schafe vom Lykostal waren damals, man könnte sagen, weltberühmt, soweit die Welt damals bekannt war. Die Stadt Kolossee wurde 60 nach Christus durch ein enormes Erdbeben ausgelöscht. Und die Stadt wurde nicht mehr aufgebaut. Und dort in der Stadt war eine Gemeinde. Und die Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet, sondern wir lesen im Kolosser, dass wahrscheinlich der Epaphras, der Gründer der Gemeinde dort in Kolossee war. Und der Epaphras besuchte den Paulus in der römischen Gefangenschaft, nicht in einem staatlichen Erholungsheim wie heute, sondern im Loch bei den Ratten und beim Wasser. Da lag er. Und da bekam er Nachricht, wie es in der Gemeinde zu Kolossee eigentlich zugeht. Und der Epaphras, er redete von den guten Dingen in der Gemeinde, aber er kam dann auch auf die schwere Gefährdung der Gemeinde zu Kolossee zu sprechen. Und der Paulus schrieb nun diesen Brief als Antwort auf die Bedenken, die der Epaphras im Blick auf Irrlehrer mitbrachte. Und der Tychikus, der bekam nun diesen Brief von Paulus von Rom mit. Der war ja auf dem Weg mit dem Onesimus und er sollte auch einen Brief für den Philemon abliefern. Also der Brief, der Kolosserbrief, sollte eine Hilfe sein, die Schwierigkeiten, die Probleme, die Nöte, die Anfechtungen, in denen die Gemeinde gestanden ist, zu überwinden. Was waren es denn eigentlich? Es waren zwei Dinge. Die Gemeinde in Kolossä war damals eine Mischung von Heidenchristen und von Juden, die Christen geworden sind. Denn sehen Sie, der Antiochus der Große hat 2000 jüdische Familien damals umgesiedelt ins Lykostal. Und die Nachkommen und Angehörigen dieser Familie wurden zum Teil gläubig und gingen in die Gemeinde zu Kolosse. Und darum war auf einmal in der Gemeinde etwas aufgebrochen, was für die Heidenchristen völlig neu war. Da heißt es in Kapitel 2, Vers 16, darum soll niemand um Speisen und Getränke willen oder in Bezug auf Fest- oder Neumondsfeiern oder Sabbate absprechende Urteile über euch abgeben. Das darfst du nicht anfassen und das darfst du nicht essen und das darfst du nicht anrühren. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr frei geworden von diesen Satzungen. Wir sehen da, es war das Bemühen, bestimmte jüdische Vorschriften als verbindlich in die Gemeinde reinzubringen. Zu sagen praktisch, wir sind wohl gläubig, aber es fehlt das noch und das noch und wenn wir das und das auch noch tun, dann sind wir noch bessere oder schrecklicher ausgedrückt, noch geistlichere Leute. Das war die eine Versuchung und man kann sich so richtig vorstellen, wie die Heidenchristen durcheinander kamen. Beschneidung, was soll denn das eigentlich? Darum heißt es in Kapitel 2, Vers 11, in Christus habt ihr ja die Beschneidung, die braucht ihr nicht nochmal, das steckt dahinter. Das war die eine Seite. Die andere Seite der Anfechtung und der Verführung war viel diffiziler, aber viel gefährlicher noch. Das war die griechische Philosophie, die hereinkam. Wo es dann hieß, dieser Körper ist eigentlich nichts, völlig unwichtig. Und es gibt noch Mächte in den Lufthimmeln, siehe Epheser 6, in den Lufthimmeln, die auch beachtet werden müssten. Ihr seid wohl an Jesus gläubig, das ist gut so und wichtig, aber es gibt da Engel oder Dämonen oder sonstige Mächte, die wir nicht beschreiben können, die solltet ihr einbeziehen in eure Anbetungen, in euer Überlegen und nicht nur, um das geht's hier, Jesus allein. Er gehört ergänzt von bestimmten anderen Mächten. Und liebe Freunde, wir wissen doch heute, wie furchtbar geistlich das aussehen kann. Und wie furchtbar geistlich sich das anhört, wenn neben dem Gekreuzigten noch Spezialerkenntnisse über eventuelle Einflüsse aus dem Überweltlichen beachtet werden müssten. Wir haben hier in der Gemeinde in Kolossä als eine Situation, schlicht und einfach ausgedrückt, nicht Jesus allein. Jesus aber. Und wir leben heute in der gleichen Anfechtung in anderer Form. Was gehen die Leute auf die Barrikaden, wenn einer sagt, nur in Jesus allein ist die Erlösung? Die Einzigartigkeit Jesu, die Ausschließlichkeit des Heiles am Kreuz auf Golgatha, die nicht die Pietisten erfunden hätten, sondern die Gott in seinem Wort festgelegt hat. Da drin stand damals in ihrer Form die Gemeinde in Kolossä in ihrer Anfechtung. Und mich beglückt es so, dass Paulus nicht losschießt gegen die Irrlehrer, dass Paulus nicht wettert, dass Paulus nicht sagt, die sollen doch davonfahren. Nein, nein, das tut er nicht. Der Paulus hat eine pädagogische Art. Er streicht immer heraus, was wir haben, was wir sind. Und dann kommt er mit den Konsequenzen. Er kommt nicht zuerst mit der Verdammung, mit der Abqualifizierung, sondern er sagt auch hier im Kolosserbrief, überlegt euch mal, wer ihr seid und was ihr habt. Dann habt ihr gar nicht mehr nötig, auf diese Leute zu horchen. Da braucht ihr euch nicht in abwertenden Urteilen zu ergehen. Dann könnt ihr sie stehen lassen und euch nicht mehr drum kümmern. Sehen Sie, so reagiert der Paulus und er sagt hier in unserem Abschnitt, die einzigartige Größe des Schöpfers über alle Geister oder Engelwelt, die es überhaupt gibt. Das ist das Erste, was er sagt. Das Zweite, die Erlösung, die er vollbracht hat, umschließt alle Bereiche in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. Und das Dritte, was er sagt, Christus hat alle Vorschriften Gottes, die je gegeben wurde, erfüllt. Ihr könnt da nichts hinzutun. Ich wollte den Hintergrund einfach erwähnen, damit wir wissen, um was es hier eigentlich geht. Und ich sage noch einmal, Paulus greift das auf und sagt, schaut, was wir haben. Und darum ist das Hauptwort im Kolosserbrief das Wort die Fülle. Es kommt von Fülle der Erkenntnis, von der Fülle Christi, von der Fülle der Weisheit, von der Fülle der Gottheit und unsere ganze Fülle in Christus. Das ist das Schlagwort im Kolosserbrief. Er zeigt also den Reichtum. Er zeigt das Unendliche, was wir mit Jesus bekommen haben. Es geht im Glaubensleben nicht darum, mit Ach und Krach in den Himmel kommen zu dürfen. Das ist ein Abfallprodukt des mit Christus Lebens und an Christus Glauben. Aber das Ziel ist, in dem Reichtum Jesu heute schon zu leben und dann einmal bei ihm zu sein, wie er ist. Es geht nicht um ein sich hineinwinden in himmlische Gefilde. Gleich am Anfang in Vers 14 steht der entscheidende Satz. In ihm haben wir die Erlösung, sagt Paulus. In ihm. Er, Christus, ist das Heil Gottes. Das steht wie ein Felsblock in der Geschichte der Menschheit bis heute, auch in der Gemeinde Jesu. Nicht unsere Bekehrung, nicht unsere Wiedergeburt, nicht unser Glaube, nicht unsere Nachfolge, nicht unsere Liebe, nicht unser Dienst kann das Heil begründen. Das Heil liegt allein in Jesus Christus. Gott sei Dank, dass es nicht in mir liegt. In ihm allein ist die Erlösung, sagt Paulus hier. Er ist der Felsengrund, der überhaupt nicht weicht oder wackelt. Und ist völlig unabhängig, ob wir heute stark oder schwach sind, völlig unabhängig. Er ist unsere Erlösung. Und sehen Sie, es ist völlig unwichtig, ob wir morgens unseren Glauben prüfen, ob er stark oder schwach ist. Es ist viel wichtiger, morgens mit einem starken oder schwachen Glauben sich schon wieder zu freuen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein und dich lasse ich nicht mehr los. Ob du heute schwach und wackelig oder ob du heute mit Kraft gerüstet und selbstbewusst durch die Gegend gehst, ich bin die Erlösung und der Erlöser. Nicht unsere Schwankungen, nicht unsere wechselhaften Meinungen und Stimmungen. Nein, dort liegt's nicht begründet, Gott sei Dank. Liebe Freunde, wenn dort der Grund liegen würde in uns, dann wär's ein Wackeliger. Paulus sagt, seht ihr lieben Kolosser, wir haben die Erlösung in ihm. Nichts mehr, aber auch nichts weniger. Ich musste denken, als wir kürzlich in Japan waren für 9 Wochen zu verschiedenen Diensten, da besuchte ich den ältesten Gläubigen, den ich noch kannte, der vor 40 Jahren, wo wir in Japan waren, zum Glauben kam. Und ich hörte, er lebt noch mit 96. Und ich fragte dann so ein bisschen unter der Hand, hat er auch noch alle Tassen im Schrank? Entschuldigt den Ausdruck. Es hat ja keinen Wert, ihn groß zu besuchen, wenn man gar nicht reden kann. Kann er noch folgen? Bitte nicht abwerten gemeint jetzt, wirklich nicht. Und er sagt, natürlich, er kann immer gehen, aber da oben ist er noch voll da. Ich sage, da muss ich hinfahren. Ich fuhr die 100 Kilometer hin mit dem Auto in diese kleine Landstadt. Und da saß der Nakamura, dieser 96-jährige Landwirt, auf der Veranda seines Hauses, der typische Platz für einen Japaner. Und da lächelte er, lächelte so wie ein Buddha. Alte Japaner lächeln immer wie Buddha. Aber es hat mit Buddhismus nichts zu tun. Und ich sprach mit ihm. Und er redete nicht mehr viel, klar. Auf einmal brach es aus ihm heraus und sagte, du, ich freue mich. Ich sage, was freust du denn? Er sagt, ich freue mich, jetzt darf ich ihn bald sehen. Ich sage, ja, wen denn? Sagte mein Heiland. werde ich nie vergessen. Der hat sich unbändig gefreut, dieser buddhistisch anmutende, lächelnde Japaner auf der Veranda. Ich freue mich, jetzt darf ich ihn bald sehen. Sehen Sie, der hat festgehalten. Da gibt es ein Fundament, das nicht in mir und nicht um mich herum und nicht in der Gemeinde, sondern in Jesus liegt. Da bin ich erlöst. Und das Fundament hält, auch wenn ich nicht mehr schreien kann, wenn nichts mehr rauskommt bei mir, weil ich am Ende bin. Und weil ich nicht mehr zu Streich komme mit der vielen Not in meiner Familie, weil ich nicht mehr zu Streich komme mit dem Auf und Ab in meinem Leben. Und weil ich nicht mehr zu Streich komme mit der einen Krankheit, die nach der anderen folgt. Und da helfen mir auch nicht die super pietistischen Sätze, Gott muss sich ja besonders lieb haben, da wird's mir etwas weniger Liebe Haufe genug tun. Das Fundament in ihm, lassen Sie mich's immer wieder betonen, da stehen wir auch am Schluss unseres Lebens. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn in den Himmel ich werde eingehen. Das Fundament bleibt. Und wenn Sie heute Mittag verzagt sind, weil Sie heute Morgen so unwirsch und so lieblos reagiert haben, weil Sie heute Morgen in Ihrer Familie jemand angeschnauzt haben, trotz aller sonntäglichen Gefühle, lassen Sie sagen, das Fundament liegt nicht in Ihrer Anschnauzlosigkeit, sondern das Fundament liegt allein in Jesus. Wie froh bin ich. In ihm, sehen Sie, in ihm, das heißt, in der engen Gemeinschaft mit Jesus, das ist kein Produkt der Ausbildung oder der Erkenntnis oder Theologie, sondern das ist eine lebendige Gemeinschaft, wo ich jeden Tag neu mich freuen kann, dass er da ist. Und warum weiß ich das? Weil ich in seinem Wort lese. Kein Dienst, kein Besuch, auch von Gemeinschaftsstunden, sind ein Ersatz für diese Gemeinschaft, die hier in ihm zum Ausdruck kommt. Und dann fährt er fort in Vers 2. Da haben wir haben die Erlösung im Vers 14. Wir haben, das ist in Gegenwartsform geschrieben. Wir haben einen Dauerzustand, Gewissheit. Und liebe Freunde, wir haben heute Mittag Vergebung der Sünden, weil er für mich am Kreuz auf Golgatha starb. Darum haben wir Vergebung. Und darum haben wir ein frohes Herz. Lasst uns so viel mehr, wenn wir zu dritt, zu viert beieinander sitzen, über das Haben miteinander reden, als so viel über das Sollen und das Müssen. Wir haben die Vergebung, wir haben die Erlösung in Jesus Christus, ein für allemal, ohne Grenzen, für alle Zeit. Und sehen Sie, wir haben, das heißt, ich muss nichts ergänzen. Ich kann durch mein Bemühen nichts hinzufügen. Ich kann es nur kindlich festhalten im Glauben in meinem Leben. Ich habe. Ich möchte da nicht weitermachen, sonst vergesse ich mich. Erlösung. Und der zentrale Inhalt der Erlösung ist die Vergebung der Sünden. Wie froh, wenn man abends ins Bett kann und zueinander sagen, du, es tut mir leid. Oder miteinander die Hände falten oder allein die Hände falten und sagen, Heiland, ich bring dir den ganzen Glumbatsch von heute. In Gedanken, wo ja keiner gesehen hat, und wenn er sehen könnte, würde man schnell einen Vorhängle runterziehen. Ich bring dir das alles in Gedanken, in Worten, in Werken, in Gefühlen, in Emotionen, was bei mir drin war heute. Vergib mir. Reinige mich durch dein Blut. Aber sehen Sie, Erlösung, Vergebung geht noch viel tiefer. Nicht nur Vergebung, dass man es los hat, sondern Vergebung heißt, ich sage ganz neu Ja zu meinem Herrn, dass er mich bestimmt. Da geht's immer ums erste Gebot. Ich bin der Herr dein Gott, du sollst keine andere neben dir haben. Vergebung heißt immer Vergebung bekommen und ein neues Ja sagen. Du bist der Herr und ich habe keinen anderen. An dich, an dir orientiere ich mich. Nicht Einflüsse, nicht Angst, nicht Verhältnisse, nicht Menschen, auch nicht christliche Beurteilungen. Nein, die dürfen mich nicht bestimmen, nur einer. Herr, du bist mein Herr. Sehen Sie, das ist die Hinterseite von der Vergebung, wo ich ganz neu sagen darf, du bist mein Herr. Und du hast mich aus der Macht der Sünde auch erlöst, siehe Römer 6. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Dann, heute, an Luthers Gedenktag, erfahren wir, wo Vergebung der Sünde ist, da ist Leben und Seligkeit, da ist Jauchzen, da ist Trost, da ist Freude. Freude, dass wir einen Cerbellino haben, einen Berg, wo wir abladen können, wo immer Neues draufladen können. Wie schön, dass wir einen haben, der vergibt. Und wir jeden Tag neu beginnen dürfen, mit ihm, neu ausgeliefert, neu ihm zur Verfügung, Vergebung der Sünden. Und er fährt fort, der Paulus überschlägt sich hier mit Formulierungen buchstäblich in der Beschreibung dessen, was die Kolosser, was die Christen haben. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wer denkt da nicht, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und wo Jesus ist, da ist Gott gegenwärtig. Und wir wissen, was Gott im Blick auf uns denkt und empfindet. Er ist Vater, er ist ein Liebender, ein Barmherziger, einer, der ein warmes Herz für uns hat. Und sehen Sie, da, wo wir zusammenkommen, im Namen Jesu, da ist Gott gegenwärtig. Er ist das Ebenbild Gottes. Jesus ist die Vergegenwärtigung Gottes in Liebe und im Leben. Jesus ist damit ein einzigartiges Geschenk. Er ist kein Philosoph oder kein Prophet, er ist auch kein Religionsstifter. Und darum ist auch der Gott der Bibel, weil Jesus das Ebenbild ist, nicht Allah des Islams. Weil dort gibt es keinen Jesus als Heilsbringer. Das kann man nicht schleichschalten. Er ist das Ebenbild des lebendigen Gottes. Und er sagt dann weiter, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare wie das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Mächte, Gewalten, alles durch ihn und für ihn. Es ist alles und besteht alles in ihm und er steht darüber. Eine Zusammenfassung. Er ist der Herr der ganzen Schöpfung, sichtbar und unsichtbar. Was muss das für die Kolosseer für eine Hilfe gewesen sein? Er, brauchst doch nicht an Engel und Dämonen denken, brauchst doch nicht an Gewalten oder sonst was denken, an Strahlen oder Wasseradern etc. etc. Vergiss es doch. Da ist einer, der ist viel größer. Der hat das alles geschaffen, der hat es in der Hand und der regiert. Das steckt hier dahinter. Nicht Allah, damals wie der Kaiser Marc Aurel, der sagte, O Natur, aus dir ist alles, in dir ist alles und zu dir ist alles. Könnte man heute beinahe auch hören. Ein schreckliches Bekenntnis. Ein schrecklicher Zustand, o Natur, aus dir ist alles, in dir ist alles, zu dir ist alles, wie sie vergeht, wie sie vorbeigeht. Nein, der Paulus hier, er stellt Jesus in die Mitte. Er ist der Erste in der Schöpfung im Kosmos. Er ist der Mittelpunkt des Kosmos. Er ist der Brennpunkt aller Pläne Gottes im Kosmos. Durch ihn handelt Gott im Kosmos. Und der Kosmos ist auf ihn und für ihn und zu ihm geschaffen. Er möchte die Kolosser herausholen aus ihren Überlegungen, aus ihren Gedankengängen, die schon angeknabbert waren. Herausholen aus dem Gedankengang, im Menschen ist was Gutes, der göttliche Funke, der angezündet und zum Leuchten gebracht werden muss. Da sind wir in der modernsten New Age-Bewegung drin. Nein, nicht so, sagt er. Bei euch ist überhaupt kein Funke und wenn ein Funke da ist, dann ist Jesus. Aber wenn du Jesus rausnimmst aus deinem Leben, dann bist du platt wie eine Plunder. Da ist nichts mehr drin. Da ist Nacht. Da ist Verdammnis. Und da sagt er, nein, bemüht euch nicht über diese Gedankengänge. Da ist Jesus in der Mitte, drüber, drunter. Er ist alles in allem. Paulus bemüht sich, ihnen das aufzuschließen, ihnen deutlich zu machen, ihr braucht doch keine Ängste zu haben, dass ihr neben Jesus was vergessen hättet. Das kann gar nicht sein. Nein, ihr braucht auch keine Schutzhandlungen oder heilige Zeremonien oder das etwas berücksichtigen. Ihr seid mit Jesus völlig rundum für Zeit und Ewigkeit befriedigt. Nehmen wir das mit, liebe Freunde. Wir hören heute viele das Christentum ergänzende Lehren. Zusätze. Und sobald Jesus einen Zusatz bekommt in unserem Leben, da ist der Wurm drin. Jesus allein und keine Zusätze. Um das geht's Paulus hier. Und er sagt, er hat doch alles geschaffen. Er hat doch alles in der Hand. Und sehen Sie, ist das nicht was Wunderbares heute Nachmittag, mal festzustellen, Jesus hat alles in der Hand. Er hat alles in der Hand. Er hat auch die Gedankengänge des Mitmenschen in der Hand. Und wie oft habe ich Gott schon gedankt, dass er genau weiß, was manche Leute in manchen Ländern im Kopf planen, im Blick auf Missionare, die wir dort haben. Auch die Gedankengänge hat Gott schon in der Hand. Er weiß es doch. Und er kann sie abbiegen, er kann sie verhindern, er kann sie erträglich machen und er kann die Kraft geben, durchzustehen. Das hat er in der Hand. Und was wollte denn ein Schwerkranker tun, der schon jahrelang liegt, wenn er nicht festhalten könnte, mein Heiland hat mich in seinen Händen. Dann wär's doch besser, wie der Diplom-Ingenieur mir sagt, Herr Vater, es wäre besser, wenn ich mich erschießen würde. Ich habe doch keine Chance mehr mit 37, mit meiner MS-Krankheit blind werdend im Rollstuhl. Wenn ich keinen Heiland hätte. Sehen Sie, das steckt hier drin. In allem, über allem. Nicht derjenige, der alle Wünsche erfüllt. Aber er erfüllt alle Verheißungen. Und er erfüllt alle Versprechungen, die er uns gegeben hat in seinem Wort. Bis zum Ende, das wissen wir. In diesen Wochen lag ich im Bett. An dem ersten zwei, drei Tage ist ja wunderschön, wenn man Ruhe hat. Aber dann möchte man irgendwie wieder raus, ist doch komisch. Der Mensch will immer das, was er nicht hat. Wenn er drin ist, will er raus, wenn er raus ist, will er rein. Und da dachte ich auch darüber nach, wie Gott uns wunderbar geschaffen hat. Und da las ich, wenn man manchmal Kopfweh hatte, etwas übers Hirn. Aber es ist gut, wenn man nicht viel liest übers Hirn, da wird es einem komisch. Aber da las ich übers Hirn, dass Hirn 15 bis 16 Milliarden Zellen hat, von denen jede 25.000 Nervenleitungen hat. Also circa 375 Billionen Anschlüsse. Und wollte man so ein Hirn bauen, schreiben die, ich kann es nicht nachprüfen, wie viele Anschlüsse ich habe, da bräuchte man 16 Milliarden Transistoren mit je 25.000 Anschlüssen, die wieder miteinander verbunden wären. Ein solches Gehirn würde etwa 32.500 Milliarden D-Mark kosten. Man bräuchte die Niagara-Wasserfälle zur Erzeugung der Kühlanlagen und einen Wolkenkratzer von 380 Stockwerken, um das Gehirn unterzubringen. Und als ich das wieder las im Kolosserbrief, das hat er geschaffen. Das war nicht der Urknall. In meiner Jugendzeit sagte man, der Mensch stammt vom Fisch ab. Damals war ja Adenauer Bundeskanzler, wenn man ihn so angeschaut hat, hat man manchmal denken können, kommt. Aber sehen Sie, liebe Freunde, Gott hat den Menschen wunderbar geschaffen. Auch wie er äußerlich aussieht, spielt doch keine Rolle jetzt. Sehen Sie, das ganze All mit dem kleinen Menschlein drin, das hat er geschaffen, darüber steht er und das hat er heute in seiner Hand und wenn er es immer braucht, faltet er die Welt zusammen wie Psalm 102 und rollt sie auf und weg ist sie. Und kommt ein neuer Himmel und neue Erde. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist unser Heiland. Das ist der, der in uns wohnt. Und liebe Freunde, wenn Sie Kapitel 2, Vers 9 und 10 lesen, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und dieser Christus wohnt in dir. Fasse, wer es fassen kann. Ich kann es nicht fassen. Ich kann nur staunen. Ich kann nur anbeten. Dieser Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, in dem die Fülle der Gottheit lebhaftig wohnt. So möchte Paulus den Kolossäern die Augen öffnen, dass sie nicht auf jede Lehre reinfallen, die kommt. Denn ihr habt doch alles in Jesus, in diesem Herrn, der diese Schöpfung, diesen Kosmos so wunderbar geschaffen, der ihn in der Hand hat und der ihn vollenden wird. Und mit dem allem mich auch. Da heraus kommen doch vier Dinge in aller Kürze. Eine phänomenale Geborgenheit. Sehen Sie, das ist doch letztlich unsere tiefste Freude. Geborgen in den Schöpferhänden, in den Vaterhänden, in den Vollendungshänden und in den Führungshänden Gottes heute. Das Geborgenheit. Da gibt's keine Schicksalsschläge mehr. Da gibt's keine Zufälle mehr. Da ist er im Regiment und führet alles wohl. Ich musste so lachen, als ich kürzlich die kleine Anekdote von Johann Albrecht Bengel las, die Sie bestimmt alle schon kennen. Er war mit einem jungen Studenten unterwegs und sie bekamen abends ein gemeinsames Schlafzimmer. Kann man so richtig vorstellen, wie es dem Studenten zumute war. Der Student war gespannt, wie ausführlich wohl das Abendgebet des bekannten Gottesmannes sein würde. Und wie erstaunt war er, als Johann Albrecht Bengel ans Fenster trat, das Fenster öffnete, zum Sternenhimmel hinaufschaute und nur einen kurzen Satz sagte, Vater, zwischen uns bleibt's beim Alten. Amen. Und dann ins Bett ging. Sehen Sie, ich sage nicht, Ihr Gebetsleben soll so aussehen, aber das ist doch Geborgenheit. Das ist doch Geborgenheit. Ihn hereinnehmen in meine Situation. Er hat's in Händen und kann's wenden. Wunderbar. Zweitens, da heraus kommt doch Freude. Freude, dass ich einen solchen Vater habe, mit dem ich eine ununterbrochene Verbindung haben kann. Auch in den Stunden, wo alles sinnlos erscheint, auch für mich als Christ. In den Stunden, wo ich gern Gottes Ratgeber sein möchte, weil ich keinen Rat mehr weiß. Und so fort. In den Stunden, wo man vielleicht einen Arbeitslosen, der schon kaputt geht, trösten soll. Zuversicht. Nein, diese 50, 60, 80 Jahre sind nicht das Letzte. Sondern er geht mit uns auf ein Ziel zu. Auch wenn nicht alles so läuft, wie wir es gern hätten oder erbeten haben. Und nun kommt das Erstaunliche, und damit komme ich in die Schlusskurve schon. Dieser Herr, der Schöpfer, dieser Herr, der alles in Händen hat und der alles kennt und der Menschen Herzen lenkt wie Wasserbäche. Dieser Herr sagt gegen Schluss, er ist das Haupt seines Leibes, nämlich der Gemeinde. Da muss man manchmal sagen, wirklich Herr, von dem Haufen. Warum sage ich das? Der Charlie, ein Schüler in der Volksschule in Amerika, der war im Religionsunterricht. Und die Lehrerin erzählte mit leuchtenden Farben vom Himmel. Klar. Und natürlich kommt am Schluss einer Unterrichtsstunde, wie bei jeder Lehrerin, die ganz spezifische Frage. Möchtet ihr auch in den Himmel? Und alle strecken die Hände, nur der Uwe nicht. Nachher geht's auf den Uwe zu und sagt, vor versammelter Mannschaft, Uwe, du willst nicht in den Himmel, sagt er doch, aber nicht mit dem Haufen da. Seht ihr, so ist Gemeinde Jesu. Und Professor Schlatter sagte schon mal richtig, die Gemeinde Jesu ist wie ein Grübelheim. Schwache, elende, gerade nicht wie die Wirtschaft. Gerade nicht wie das Wirtschaftsleben. Da sind's die Begabtesten, die Stärksten, die Gebildetsten, die Ellenbogenträchtigsten, die Prestigeträchtigsten, die Darstellungsfähigsten. So ist Gemeinde Jesu gerade nicht. Natürlich gibt es auch bei uns Intelligenzbolzen, Gott sei Dank. Wir sind ja keine Versammlung von Dummen. Ja, wahrlich nicht, wenn man uns so anschaut heute Mittag. Nein. Aber wir sind Leute, die schwach sind, wir sind Leute, die sündigen, wir sind Leute, die Hilfe brauchen, wir sind Leute, die manchmal orientierungslos sind und wir sind Leute, die manchmal so verzagt sind. Sie möchten am liebsten ihr frommes Loch rein und nie mehr raus. Nur noch warten, bis die Erlösung kommt. Die ist schon da, wegen dem komm raus und lebt mit dieser Erlösung. Sehen Sie, da ist er das Haupt. Und das heißt doch, das Haupt, er ist derjenige, der unser Leben, das ihn oft enttäuscht, leitet und führt. Dort im Psalm 107 heißt es, das Toben der Wellen verstummten, da wurden sie froh, dass sie stille geworden, und er führte sie zum ersehnten Hafen. Das steht im Alten Testament, im Psalm 107. Er, das Haupt, er führt. Er ist über in der Gemeinde, wenn die Wellen der Unruhe, die Wellen der Friedlosigkeit, die Wellen der Begierden, der Dunkelheit, der Ungewissheit sie überschwemmen möchte, die Gemeinde und den Einzelnen der Gemeinde. Er ist das Haupt. Und er kennt seine Gemeinde. Lassen Sie mich nur eines sagen. Probleme in der Gemeinde können in der Regel nicht über Methodik und über Organisation gelöst werden. Die tiefste Stelle des Schadens in einer Gemeinde liegt in der Lebensbeziehung des Gliedes zum Haupt. Wenn wir dort den Schaden nicht beheben und wenn dort nicht die Reparatur einsetzt, die heilende Vergebung und Zurechtbringung Gottes, können wir mit Taktik und Methodik und Strategie übertünchen, aber nicht lösen. Er ist das Haupt. Und wir sind seine Glieder. Und jede Organisationsform und jede Kirche und jede Gemeinschaft und jede Freikirche ist nur so weit von Gott akzeptabel, als sie in ihren Strukturen dem Wesen der Gemeinde freien Raum lässt. Sonst sind sie hinderlich und unnötig für den Kopf. Es klingt hart, aber so ist es. Die Bibel ist voll vom Wesen der Gemeinde, aber von Strukturen steht fast gar nichts in der Bibel. Darum müssen Strukturen, die nötig sind in dieser Welt, das Wesen der Gemeinde, die vom Haupt her leben möchte, vom Haupt, das über sein Wort und die Bibel ist ihr Fundament, von seinem Wort her seine Gemeinde leitet, dass das Haupt in seinem Wesen in der Gemeinde zum Durchbruch kommen kann. Das sind die richtigen Strukturen. Und die sind nötig zu schaffen. Ich möchte zum Schluss kommen und am Schluss heißt es, denn es war Gottes Ratschluss, in ihm die ganze Fülle wohnen zu lassen. Und sehen Sie, Fülle, das war damals in der griechischen Umwelt immer der wichtigste Ausdruck aller Religionen und aller Philosophie, dass das Ganze, was überhaupt gedacht werden kann, umfasst. Und wenn er sagt, in ihm die Fülle der Gottheit, dann möchte er den Kolossern sagen, ihr Kolosser, es ist alles inklusiv in Jesus, was gedacht werden kann und was gedacht werden wird. Nicht mehr und nicht weniger. In ihm habt ihr alles. Liebe Brüder und Schwestern und liebe Freunde, zurück in unseren Alltag. Es kommt auf die Perspektive an. Das ist mir wichtig. Wir werden angefochten von allen Seiten. Und manches dringt hinein mit Macht in unser Leben, in unser Gemeindeleben. Aber lassen Sie uns nicht kämpfen gegen Leute in erster Linie. Und nicht kämpfen gegen Ideen, sondern lasst uns gegenseitig ermuntern, neu zu sehen, neu festzuhalten, was wir sind, aber was wir besonders haben in Jesus, unserem Herrn. Dann könnte es sein, wie auf dem Bild von Dürer. Er hat den berühmten Hieronymus gezeichnet, diesen großen Studiosus. Der sitzt auf dem Bild am Schreibtisch, er lächelt etwas. Und auf der Fensterbank steht ein Totenschädel. In Erinnerung, Hieronymus, auch du musst sterben. Und genau in der Fluchtlinie des Blickes vom Hieronymus zum Fenster, sprich zum Totenkopf, genau in der Fluchtlinie steht auf dem Eck seines Schreibtisches ein Kreuz. Und da hat er hingeschrieben, das steht auf dem Bild, Via Christus. Via Christus, das ist ein Leben der Freude. Auch wenn dort drüben das Ende kommt oder noch nicht kommt, ist jetzt egal. Via Christus. Und wenn wir so leben, dann ist eine Gemeinde fröhlich, geborgen, getrost, weil sie weiß, sie braucht nicht mehr, als was sie hat, in der ganzen Fülle, in Jesus, wie er gezeigt wird uns in seinem Wort. Wir wollen beten. Ja, lieber himmlischer Vater, wir möchten einfach staunen heute Mittag, weil wir es nicht begreifen, dass du deine ganze Fülle in Jesus geoffenbart hast und dass dieser, dein Sohn, im Heiligen Geist in uns wohnt. Herr Jesus, wir beten dich an, der du in uns wohnst durch deinen Geist und dass in dir die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt. Wir danken dir, dass wir in dir alles haben, im Himmel und auf Erden, im Weltall und in der unsichtbaren Welt, alles. Du bist darüber und du hast es in Händen. Und wir danken dir heute Mittag, dass du uns kennst. Und ich danke dir noch viel mehr, dass du uns, obwohl du uns kennst, so lieb hast. Wir beten dich an und bitten dich herzlich um Vergebung, wo wir so kleinkariert von dir gedacht haben, wo wir so engstirnig immer wieder hinzufügen wollten. Wir bitten dich um Vergebung da, wo wir dich aus den Augen verloren haben, wo wir mit der Stärke unseres Glaubens beschäftigt, aber dich nicht mehr in der Mitte hatten. Vergib uns, Herr, und gib uns ein ganz neues, liebendes, brennendes Herz zu dir, dass du ganz groß und liebenswert wirst. Du weißt auch, was ein Einzelner heute mitgebracht hat, an Bekümmernissen. Und diese Bekümmernisse jetzt dabei sind, die Freude aufzufressen. Hab Dank, dass du auch da helfen kannst, dass nicht Bekümmernisse und Sorgen das Regiment führen, sondern die Freude am Herrn die Stärke ist. Du weißt, wo Leiden und Not daheim ist. Du weißt, wo man auch sagen muss, wie in deinem Wort, da ist der Teufel los. Aber hab Dank, du bist auch da im Regiment und kannst alles ändern, wir bitten dich. Und da, wo manche auf dem Bett liegen und stöhnen, wie lange noch, Herr, gib du Lösungen, ich flehe dich an. Hab herzlichen Dank, dass keiner so klein ist, dass du ihn übersehen würdest. Wir rühmen dich, wir preisen dich, wir beten dich an. Amen.